Also ich hätte es nicht gekonnt. Das hatte was Religiöses. Das war Vergebung der allergrößten Sorte. Das war, ich glaube, der religiöseste Moment, den ich jemals erfahren habe. Aber als ich rausgekommen bin, war mir vollkommen klar, ihr seht mich hier niemals wieder. Das war das letzte Mal, dass ich irgendwas gemacht habe, was mein Leben und das Leben anderer Menschen in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigen wird. Ich habe 2 Wochen auf der Straße gelebt, bei -11 Grad in einem vollgepissten Gebüsch hinter einer Tankstelle geschlafen und habe mich da auch zu einem gewissen Teil an Grenzen gebracht, die ich mir hätte überhaupt nicht stellen müssen. Warum habe ich das denn gemacht? Es gab Kommentare wie, muss man jetzt jemanden umbringen, um beim ZDF arbeiten zu dürfen? Wie kann man jemandem, der sowas gemacht hat, eine Plattform bieten und so weiter? Aber halt der Anfang des neuen Lebens. Ja. Aber die ersten 20 Jahre zähle ich dann nicht mehr mit zu. Es hat erst danach angefangen.
Du hast eben davon gesprochen, dass du bei der Gerichtsverhandlung oder bei der Verkündung des Urteils am liebsten gerufen hättest, gerne noch mit 5 Jahren zusätzlich. Warum?
Weil mir das Urteil ungerecht vorkam, aber eher in den Augen der anderen Menschen, die drumherum waren. Ich habe mich geschämt dafür, weil ich genau wusste, was in allen Köpfen abgeht. Das kann nicht wahr sein. Hm. Für die Nummer kriegt er jetzt eine Bewährungsstrafe. Das war so wie dieses, heute hast du das ganz oft, wenn so Kinderschänder in der Bildzeitung auf der ersten Seite auseinander montiert werden halt so. Und dann wird halt gesagt, so ja normalerweise, die müsste man ja öffentlich hinrichten irgendwie oder das kann ja wohl nicht sein. Und der kriegt dann eine Bewährungsstrafe oder der geht für 2 Jahre Gefängnis, geht der jetzt weg, obwohl der 4 Mädchen missbraucht, umgebracht und verscharrt hat irgendwie, wo leben wir denn hier? Und dann kommt ganz schnell so diese Mistforken- und Fackelmentalität in Menschen hoch und man denkt, jetzt muss aber ja, zu einem gewissen Teil ja, natürlich, klar. Also,
ich bin derjenige, der dann denkt, ja,
ja, ja, genau. Aber jetzt musst du auch mal überlegen, zum Beispiel, ich kriege regelmäßig immer noch Morddrohungen halt. Per E-Mail, manchmal anonym, manchmal mit Klarnamen. Die mit Klarnamen zeige ich an, die anderen, die prallen so ab mittlerweile irgendwie. Aber es ist natürlich so, dass dir dann Sachen vorgeworfen werden zum Beispiel. Also meistens beruht es auf der Tat, die ich begangen habe. Vor 26 Jahren übrigens, seitdem bin ich straffrei. Das wird natürlich auch dann ausgeblendet. Aber diese Tat ist natürlich dann sehr prägnant. Und da wird dann gesagt, so, du hast das und das gemacht. Das ist so verwerflich, dass man deine Familie vergewaltigen und anzünden sollte. Und du selber solltest auf den Markt gevierteilt werden. Mhm. So mal als Beispiel. Dann frage ich mich, hörst du dir eigentlich zu, was du da gerade gesagt hast irgendwie? Zu was bist du denn in der Lage, allein auf solche Fantasien zu kommen? Zeugt ja schon mal davon, dass wir zwei vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt sind, oder? Nur der Unterschied ist, ich hab's gemacht. Ja, und das meinte ich auch vorhin mit diesem, es kommt immer auf den Zeitpunkt und auf den Triggerpunkt an. Wenn jemand, ein Familienvater, jemandem, die Kinder eines Familienvaters bedroht werden würden, dann wäre der dazu ganz normal in der Lage, diesen Menschen halt zu töten, um seine Familie zu schützen halt. Das ist natürlich was komplett anderes als das, was ich gemacht habe. Aber wenn du den fragen würdest, wärest du in der Lage, einen Menschen zu erstechen oder so, wird er sagen, nein. Und ich glaube aber doch, es kommt halt auf den Punkt an wann es soweit ist oder was drumherum passiert. Ich glaube, es ist zu einfach zu sagen, der hat das gemacht, deswegen ist das ein Monster und deswegen muss der weg. Bei mir zum Beispiel hat die Resozialisierung ja funktioniert, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen. Und ich war ja nur 1 Jahr in Untersuchungshaft, was für mich gefühlt wie 10 Jahre waren. Aber als ich rausgekommen bin, war mir vollkommen klar, ihr seht mich hier niemals wieder. Das war das letzte Mal, dass ich irgendwas gemacht habe, was mein Leben und das Leben anderer Menschen in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigen wird. Ich möchte gerne von vorne anfangen und ich möchte euch zeigen, dass ich es kann. Und die Chance ist mir gegeben worden, da bin ich sehr dankbar für. Du hast vorhin das Wort Dankbarkeit benutzt, was deine Familie angeht. Und das ist bei mir genau das Gleiche. Ich bin nicht froh, ich bin dankbar dafür. Und das nutze ich jeden Tag. Mein Opfer habe ich nie vergessen. Und der Unterschied ist, glaube ich, und das ist das, was im Gerichtsprozess ganz wichtig war, mein Opfer hat mir ja vergeben, meine
ja, genau, Tat vergeben. Da würde ich dich bitten, dass einmal dieses, also zur zeitlichen Abfolge, du wirst verhaftet, kommst in U-Haft, in Summe dann 1 Jahr, hat halt gebraucht bis zu dieser Gerichtsverhandlung. Mhm. Und in diesem Jahr U-Haft ist das Opfer nicht gestorben, sondern aus dem Koma erwacht.
Ganz genau. Ne?
Und ihr habt Kontakt aufgenommen. Wie ist das denn passiert?
Nach mehreren Monaten wurde mir mitgeteilt vom Sozialarbeiter der JVA, dass mein Opfer aus dem Koma aufgewacht ist, was vollkommen undenkbar war. Also er hat nicht, wie die Polizei mir bei der Verhaftung sagte, die nächste Nacht nicht überlebt, sondern der hat noch mehrere Monate im Koma gelegen und ist dann aufgewacht und war ansprechbar, was als medizinisches Wunder galt zu dem Zeitpunkt. Und Ich habe dann Kontakt zu ihm aufgenommen, indem ich ihm einen Brief geschrieben habe aus der JVA. Und zwar keinen Entschuldigungsbrief, wie er gerne manchmal von Anwälten empfohlen wird, damit das bei Gericht besser aussieht. Für so eine Tat kann man sich nicht entschuldigen. Das Wort Entschuldigung sagt ja schon eigentlich alles. Ich kann diese Schuld nicht ablegen. Ja, das habe ich gemacht und das wird immer so bleiben. Und es gibt nichts, was ich so sehr bereue wie diese Tat. Und das wollte ich ihm einfach sagen. Ich wollte ihm sagen, warum er an dem Abend das Opfer sein musste. Nämlich, dass es austauschbar war und er eigentlich nur zur falschen Zeit am falschen Ort war. Er konnte gar nichts richtig machen. Und dass dann eine Antwort kam, das war halt das, wo ich nicht mitgerechnet hatte. Der hatte dann zurückgeschrieben und hat sich erstmal bedankt für den Brief und hat mit mir geredet, als wäre ich so ein kleiner Junge irgendwie, den dann noch irgendwie bedauern müsste. Und das war überhaupt nicht die Rolle, die ich mir zugeschrieben hatte. Auf einmal kommt von ihm Verständnis und Zuneigung und dieses Motto so nach dem. Also er hat geschrieben, dass er ein ähnliches Leben geführt hat wie ich. Dass er war auch mehrfach im Gefängnis, hat Polizisten angegriffen. Er galt als unangenehmer Obdachloser, wie die Polizei ihn beschrieben hatte. Jemand, der Passanten anspuckt, wenn sie ihm kein Geld beim Betteln gegeben haben. Jemand, der Polizisten angreift. Ein Arschloch eigentlich auch. Und durch sein Leben natürlich geprägt, aber vollkommen voller Verständnis für das, was ich ihm angetan habe. Und das war so überwältigend, weil da hatte ich ja nicht mit gerechnet. Nicht nur, dass er sagt, okay, ich nehme den Brief hier an und ich habe mir das jetzt hier angehört und gut ist, aber jetzt möchte ich, dass du in einem dunklen Loch verrottest, sondern er hat mir ganz klar geschrieben, er verzeiht mir die Tat und er möchte gerne, dass ich das nutze als eine Art Zeichen, um mein Leben zu einem besseren Leben zu machen und nicht so zu enden wie er. Und da habe ich mir gedacht, was für Eier muss man haben, um sowas, also ich hätte es nicht gekonnt. Das hatte was Religiöses. Das war Vergebung der allergrößten Sorte. Das war, ich glaube, der religiöseste Moment, den ich jemals erfahren habe. Ich bin nicht religiös, aber schon irgendwie gläubig. Ich glaube schon an irgendwas, was uns leitet oder was uns, und das haben Religionen ja gemeinsam, man soll ein besserer Mensch sein, einfach um es auf den Punkt zu bringen. Das war das Größte, was ich jemals von einem Menschen erlebt habe. Und dann von demjenigen, der das Schlimmste durch mich erfahren hat, was ich jemals gemacht habe. Das passte nicht zusammen.
Zumal er jetzt ja auch nicht gesund war.
Nein. Ne? Ganz und gar nicht gesund. Also er stand immer noch auf der Kippe. Er war schwerer Alkoholiker natürlich, schwer vorbelastet gesundheitlich. Er hatte mehrere Gesichtsbrüche. Jeder Gesichtsknochen war gebrochen. Er hatte ein Schädeltrauma. Die Milz wurde entfernt. Er hatte Messerstiche von meinem Mittäter. 13 Messerstiche, 2 davon ins Gesicht. Also er war einfach verstümmelt. Er hätte nicht weiterleben können eigentlich. Und trotzdem hat er die Größe gehabt, solche Sachen zu sagen. Er sagte, er hätte sowieso mit dem Leben abgeschlossen, mehr oder weniger, und er wünschte sich halt, dass ich das nutze. Und wir haben dann mehrfach hin und her geschrieben. Es war nicht nur dieser eine Brief halt. Und er ist ja auf meiner Gerichtsverhandlung dann selbst noch so fit gewesen, dass er als Zeuge geladen wurde und auf der Gerichtsverhandlung aufgetaucht ist. Und das war so unglaublich, dass dieser Typ da reinkommt und betrunken ist irgendwie und sich da hinsetzt und diese Geschichte erzählt, als wäre die jemand anderem passiert. Also vollkommen ohne Hass, ohne diese Messergeschichte, die fand er nicht gut. Ja, das hat er da auch gesagt irgendwie so, dass man sticht nicht mit einem Messer auf jemanden ein, so nach dem Motto, als hätte man gesagt, man klaut nicht irgendwie in einem Supermarkt. Also auch mit so einem fast infantiles Berichten über diese Tat halt irgendwie, so unbedarft alles. Und ich war einfach nur fertig, konnte ihm nicht in die Augen gucken. Im Gerichtssaal saßen überall Leute, die mich angeguckt haben, wie ein Monster halt, was ich ja auch war. Und ich habe mich so geschämt und habe nur gedacht, ich kann es ja nicht rückgängig machen, aber ich muss jetzt irgendwas tun, dass das Ganze hier einen Sinn kriegt, dass das irgendwie besser wird dadurch. Und da in diesem Moment auch nicht bei mir, nicht dieses Gefühl wie bei der Verhaftung, ich, sondern der Typ, der macht hier gerade das größte Fass auf, das ich jemals gesehen habe irgendwie, und wir müssen jetzt zusammen irgendwie da durch. Und dann ist er aufgestanden und hat mir im Gerichtssaal die Hand geschüttelt und hat meine Hand festgehalten, hat zum Richter hingeguckt und hat gesagt, ich hätte gern eine milde Strafe hier für den Jungen. Also wie verrückt ist denn sowas?
Absoluter Wahnsinn.
Der Richter hat ausgesehen, als wäre ihm jemand ins Gesicht gefahren. Ja, der hat solche Augen gekriegt. Der Kiefer war offen bei den Schöffen. Alle haben, da war es so still in diesem Gerichtssaal. Ich glaube, das ist noch nicht vorgekommen vorher in deren Karriere. Mein Anwalt und der Richter waren früher befreundet und die haben wohl nach der Gerichtsverhandlung auch miteinander geredet. Mein Anwalt hat mir nachher gesagt, dass der Richter gesagt hätte, das hätte er in seiner ganzen Laufbahn noch nicht erlebt. Also so eine Situation, das war so abgefahren irgendwie und so unmöglich eigentlich. Und Er hat auch gesagt, dass es natürlich mit in die Urteilsverkündung mit eingeflossen ist, dass er niemals eine Bewährungsstrafe ausgesprochen hätte, wenn sich mein Opfer nicht persönlich für mich eingesetzt hätte, was ja eigentlich vollkommen undenkbar gewesen wäre. Das Gerichtsurteil war anders geplant. Ich hätte wesentlich mehr kriegen sollen.
Und die Strafe war schlussendlich welche?
2 Jahre Gefängnis auf 3 Jahre Bewährung. Das heißt, in einer 3-jährigen Bewährungsfrist darfst du dir nicht zu Schulden kommen lassen, sonst musst du für 2 Jahre ins Gefängnis. 130.000 Mark Geldstrafe. Und eine Antigewalt- und Aggressionstherapie. Mhm. Die Geldstrafe basierte auf Krankenhauskosten, Prozesskosten, D-Mark waren das natürlich noch zu der Zeit. Aber natürlich eine Riesensumme halt. Klar. Und als diese Bewährung ausgesprochen wurde, da ging ein Raunen durch den Saal. Bei meiner Mutter eher so ein befreiendes Raunen. Aber bei allen anderen Prozessbeobachtern natürlich die komplette Panik gemischt mit Unverständnis und wie kann man nur halt, ja. Aber auch gleichzeitig schwebte noch diese Betroffenheit im Raum durch das, was da gerade alle erleben durften halt, ja. Und unser Opfer, ich will jetzt auch nicht mal unser Opfer sagen, Jonathan, dem ich nachher auch das Buch gewidmet habe, ist dann aus dem Gerichtssaal raus und ich habe ihn nie wieder gesehen. Und er ist ein paar Monate nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis an den Folgen der Verletzungen verstorben halt auch, weil er nicht mehr ins Krankenhaus gegangen ist, er hat sich nicht mehr nachbehandeln lassen, hat wieder auf der Straße gelebt, hat gesoffen, bei kalten Temperaturen draußen gepennt irgendwie und ist dann letztendlich an einer Sepsis, an einer Blutvergiftung verstorben halt. Aber die er natürlich niemals gehabt hätte, wenn wir ihm das nicht zugefügt hätten. Deswegen, mein Mittäter sagt, er hätte sich vielleicht behandeln lassen sollen, wir haben den nicht umgebracht, ich sehe das ein bisschen anders. Wäre er uns nicht über den Weg gelaufen, hätte er sich die ganze Scheiße ersparen können. Aber das war einfach für mich der Zeitpunkt von kompletter Vergebung und dem absoluten Wunsch, mein Leben zu ändern. Und das habe ich in dem Moment getan. Und deswegen meine ich auch, klar sind Gefängnisstrafen wichtig. Und natürlich war dieses Jahr Untersuchungshaft für mich auch richtungsweisend, um das mal vorsichtig zu sagen, weil da war ich Opfer und nicht Täter, so viel steht fest. Aber es war natürlich eine lächerliche Gefängnisstrafe, die aber gereicht hat. Das heißt, ich habe ja danach nie wieder eine Straftat begangen und es geht dann nicht nur um Schuld und Sühne vor Gericht. Es geht darum, dass das Opfer zufriedengestellt wird. Das war er anscheinend, aus welchen Gründen auch immer. Mir vollkommen unverständlich, so wie allen anderen auch. Aber es ging natürlich auch darum, dafür zu sorgen, dass dieser Mensch wieder auf die Gesellschaft losgelassen werden kann und sowas etwa, also dann nicht mehr tut. Und das ist ja letztendlich auch das Ziel, was für mich auch zählte. Ich wollte nie wieder so sein wie früher. Und das fällt mir nicht immer leicht. Auch bis heute ist das natürlich, man kann sowas nicht abschütteln einfach, wenn man jahrelang so ein Mensch gewesen ist. Aber es hat funktioniert. Resozialisierung kann funktionieren, wenn man das richtig angeht. Und ich glaube auch, dass ich mein Leben grundsätzlich geändert habe danach. Also die Leute, mit denen man sich umgibt, die Menschen, mit denen man Dinge teilt, Freunde, ja, wie das vorhin am Anfang, beste Freunde und so weiter. Das ist auch Alkohol oder Rausch, ja, ist also immer was, ich habe keine Straftat in meinem Leben begangen, wenn ich nüchtern war. Ich war immer besoffen oder auf Koks oder beides oder was auch immer. Auch heute noch zelebriere ich Rausch und mache da auch keinen Hehl raus, was mir manche Leute auch vorwerfen, gerade was so Lesungen angeht, wenn ich mir da eine Flasche Wodka reinschraube, während ich eine Lesung mache. Also jetzt nicht aus meinem Buch mit der Tat, sondern ich habe ja auch Kurzgeschichten, humoristische Kurzgeschichten, ja, die ich vortrage. Dann kommt oft die Kritik, wie kannst du nach so einem Leben eigentlich heute noch Alkohol trinken?
Ist doch berechtigt, oder nicht?
Jein. Ich glaube, wenn man bei einem Grillabend mit 4 Freunden, die Grafikdesigner und Moderatoren sind oder so, bei einem Grillabend 4 Flaschen Riesling trinkt, ist das schon eine andere Nummer, als wenn man hier vorne im Dortmunder Nordmarkt morgens um 9 Uhr mit einer Flasche Fanta Korn sitzt und die Birne voll mit Koks hat und darauf wartet, dass einem jemand auf den Sack geht, dem man dann die Nase ins Gesicht treten kann halt. Es gibt Rausch und es gibt Rausch. Und es gibt, glaube ich, auch Umstände, die dazu führen, dass man durch Rausch enthemmt wird und Dinge tut, die man vielleicht sonst nicht tun würde. Und ob das jetzt nun irgendwo in der Disco auf dem Tisch tanzen ist oder jemandem die Schnauze zu brei zu treten ist, ist, glaube ich, ein himmelweiter Unterschied. Und das hat einfach damit zu tun, welche Werte du in deinem Leben hast und wie du dich selber kontrollierst und was du tust.
Aber hast du davor keine Angst?
Nicht mehr, nein. Nein. Früher habe ich das gehabt, definitiv, nach dem Gefängnis auf jeden Fall. Und da habe ich das auch vermieden. Aber
den,
als ich,
den Rausch, ne?
Ja, genau. Ja. Den Rausch und auch Situationen. Ja. Ja, das war ja dann nicht nur der Rausch, sondern auch Situationen, wo ich merkte, ich weiß nicht, wie ich reagieren soll, wenn ich in Konflikt gerate. So, wenn ich mich in die Ecke gedrängt gefühlt habe, dann brauchte ich nicht lange überlegen. So, dann bin ich aufgestanden, dann gab's was in die Fresse. Oder ich habe was in die Fresse gekriegt. Aber da war die Situation geklärt danach. Das ging dann nicht mehr. Also habe ich versucht, solche Situationen zu vermeiden. Das war nicht immer einfach. Heute brauche ich da nicht mehr drüber nachdenken. Heute umgeben mich in meinem Leben so viele positive Dinge und auch Menschen, dass das da nicht mehr reinpasst. Das funktioniert einfach nicht mehr. Aber ich sitze hier nicht und sage, ich bin jetzt ein Engel und ich weiß noch ganz genau, was in mir schlummert. Der Unterschied ist bloß, ich habe diese ganzen Dämonen oder wie immer man das auch nennen will, schon gesehen. Und zwar alle. und sehr nah. Das heißt, ich weiß auch, wie sie aussehen, wenn sie auf mich zukommen. Und dann ist es deine Entscheidung zu sagen, auch da wieder Selbstverantwortung, zu sagen, ich mache das nicht, ich gehe aus dieser Situation raus oder ich reagiere jetzt anders. Da kannst du nachher nicht sagen, ist so passiert. Das passiert nicht einfach so, du entscheidest dich dazu. Ja, und ich habe in den letzten Jahren auf jeden Fall die richtigen Entscheidungen getroffen, glaube ich. Das habe ich früher definitiv nicht gemacht.
Inwiefern hat sich die Beziehung zu deinem Mittäter verändert im Laufe der Jahre?
Am Anfang haben wir uns nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis noch Briefe geschrieben und ich habe ihn besucht ab und zu. Aber irgendwann,
wie viel hat er damit bekommen?
3 Jahre Gefängnis. Und die Geldstrafe bezahlst du dann halt nicht, weil du in Haft gehst, sondern das macht dann derjenige, der nicht in Haft geht, also ich dann im Endeffekt. Okay. Das hat sich dann auch in unserer Freundschaft ausgewirkt. Wir haben uns dann weniger gesehen, haben dann irgendwann gar keinen Kontakt mehr zueinander gehabt. Und erst nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis haben wir wieder Kontakt miteinander aufgenommen und sind jetzt auch wieder richtig gut befreundet halt. Und er lebt jetzt ein super Leben und ist halt auch, was heißt ein super Leben? Er hat gesundheitliche Probleme, aber er ist halt auch über diesen Punkt hinweg halt in diese Rolle zu fallen, in die wir damals beide ausgekostet haben. Ja, und aber ansonsten sind wir jetzt auf jeden Fall wieder sehr gut befreundet.
Hallo Anton. Der Anton, der Haushund, kommt gerade an den Tisch.
Genau, der jault immer
ein bisschen zwischendurch. Und braucht Liebe, die er gerade bekommt. Ja, faszinierend. Es gibt natürlich ganz viele Türen, die wir jetzt geschlossen lassen. Und ich kann da auch nur auf dein Buch hinweisen, was ich verlinken werde. Weil das ist so deine Art, glaube ich, sehr ehrlich und sehr ausführlich zu beschreiben, wie das war. Und wir können ja in der Kürze der Zeit die Themen nur kurz anreißen. Heute machst du ja.
Ich vielleicht noch ganz kurz, einen Satz würde ich vielleicht noch gerne loswerden. Gerne. Und zwar, ich glaube, der Unterschied heute ist da, dass ich versuche nicht mehr, mir die Absolution von anderen Menschen zu holen. Nach dem Gefängnis war es für mich ein sehr großer Prozess, mich zu rechtfertigen und zu versuchen, das zu erklären, was ich jetzt natürlich jetzt gerade auch getan habe, weil du nach den Fakten gefragt hast. Aber früher ging es mehr um diese emotionale Erklärung, von wegen allen Leuten sagen zu wollen, ich bin eigentlich gar nicht so ein Mensch. Eigentlich bin ich immer noch der kleine liebe Junge aus dem Sauerland, der immer nur seinen Platz gesucht hat. Ich habe nur halt riesen Fehler gemacht und Scheiße gebaut. Und darunter musste dieser Mensch so leiden, dass er letztendlich verstorben ist. Ich glaube, der Unterschied ist, das mache ich heute nicht mehr. Am Anfang war dieses Buch auch so ein gewisses Statement, das ich setzen wollte, weil ganz viele verschiedene Storys kursierten und Gerüchte kursierten. Ich wollte meine Version der Geschichte erzählen, die dann letztendlich ja auch die richtige war. Und gleichzeitig habe ich versucht, mir die Absolution von Fremden zu holen, die dann sagen, ja, okay, das jetzt verstehe ich das und du bist wieder bei uns willkommen in unserer Gesellschaft, du darfst wieder Teil von uns sein und mach wieder mit. Das ist mir heute scheißegal zu einem großen Teil. Ich brauche dir nicht gefallen. Ich brauche den Menschen da draußen nicht gefallen. Es werden sich ganz viele Leute diesen Podcast oder Videos von mir angucken, die denken, mein Gott, was für ein ekliger, widerlicher Typ, ja, und das mag sein, ja, aber es ist mir egal, weil ich muss mit mir leben und das ist schon wirklich schwer genug, irgendwie jeden Morgen aufzustehen und zu realisieren, dass ich das getan habe. Das wird mich nicht mehr loslassen. Und das ist, wichtig ist, dass er mir verziehen hat. Das war das einzig Wichtige. Mhm. Ja.
Aber da sprichst du ein gutes Thema an. Ich habe mir natürlich auch genauer angeschaut, wie das so wahrgenommen wird. Mhm. Also wie das wahrgenommen wird, dass da jemand dann ein Buch drüber schreibt und du produzierst mit dem ZDF verschiedene Dokumentationen zu Themen, mit denen du dich halt dann auseinandersetzt. Also du lebst unter Obdachlosen. Was sind die anderen Themen gewesen?
Hooligans, Junkies.
Genau.
Und also, Mörder, mit meinem eigenen Fall natürlich, aber auch, wo ich andere Mörder interviewt und über Gefängniszeiten befragt habe und über Hintergründe. Ja.
Ich habe leider nicht alle dieser Dokumentationen im Internet gefunden, aber ich glaube, wer fleißig sucht, kann dort.
Bei YouTube kriegst du sie, glaube ich, mittlerweile alle.
Ja, die über die Mörder habe ich nicht gefunden.
Okay.
Irgendwie.
Ja. Also vielleicht, die Mediathek wird nach einem Jahr gelöscht, irgendwie bei ZDF Info, und deswegen ist das da nicht mehr ganz so leicht. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen guckt, könnte man da bestimmt irgendwo drankommen. Unter Tätern, Szene Deutschland unter Tätern hieß die Folge mit meiner eigenen Geschichte.
Okay. Wie gesagt, du hast das Buch geschrieben und ich würde dir gerne eine Rezension vorlesen.
Amazon. Ja, okay, ich kenne sie.
Weil dieser Lebenswandel, ne, vom Saulus zum Paulus,
ja, klar,
kriegst ja nicht nur Beifall. Also, Zitat. Der Autor selbst äußert auf seinem YouTube-Kanal noch heute, wie egoistisch und rücksichtslos er ist. Der hat nie eine Einsicht gehabt, sondern einen Einfall, nämlich seine kriminelle Karriere so gut wie möglich zu vermarkten. Der macht heute dicke Kohle mit Dokumentationen der Mainstream-Presse und sogenannten Anti-Gewalt-Trainings, die ihm das System zuschiebt. Aus diesem Saulus wurde nie ein Paulus. Ja. Was macht das mit dir, wenn du das liest, wenn ich dir das so vorlese?
Ja, ich natürlich möchte jeder irgendwie anderen Leuten auch in gewissem Maße gefallen. Und immer, es ist immer schwierig, wenn jemand was Negatives über einen sagt, vor allem wenn es unberechtigt ist. Aber ich kann es verstehen. Also wenn man sich da nicht mit befasst, sondern nur die klaren Fakten von außen sieht, dann sieht das auch so aus, na klar. Aber wer sich ein bisschen mit dem Verlagswesen auskennt, weiß erstmal, dass man mit einem Buch keine dicke Kohle macht, es sei denn, man schreibt Harry Potter oder andere auflagenstarke Dinge. Und wenn man dann noch sich die Mühe macht, vielleicht auch mal dahinter zu schauen und zu gucken, wo geht denn das Geld hin, was mit diesem Buch verdient wird, das spende ich nämlich an Obdachlosenorganisationen. Das ist aber nichts, was ich auf das Buch draufschreiben würde oder jedes Mal direkt nach vorne in die Presse stelle, sondern das, selbst das würde dir ja nachher noch negativ ausgelegt werden. So nach dem Motto, ach, jetzt tut er auch noch so, als wäre er hier der Heiland. Aber ich fände es moralisch verwerflich, wenn ich mich damit bereichern würde. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil es für mich eine Therapie war und eine Art von dem Versuch, diese Schuld zu erklären und auch mir selber und anderen Leuten zu erklären. Und weil ich es einfach für eine sehr erzählenswerte Geschichte halte, die nämlich einfach zeigt, wie man von einem ganz normalen Jungen zu jemandem werden kann, den andere als Monster bezeichnen. Die Dokumentationen, die wir mit dem ZDF gemacht haben, auch da fällt es mir nicht schwer, das zu entkräften. Ich meine, ich glaube, man sieht sehr deutlich in den Dokumentationen, dass ich mich damit Randbereichen der Gesellschaft beschäftige, mit denen ich selber zu tun gehabt habe und einfach nach Versuchen schaue, das Ganze zu erklären. Dass für einen Fernsehsender natürlich ein gewisser finanzieller Erfolg und Zuschauereinschaltquoten dahinter stehen, ist vollkommen klar. Es gibt keine Fernsehsendung ohne das. Aber es ist nicht RTL, es ist nicht D-Max und es ist nicht Kabel 1. Und es wird nicht zwischendurch eingeblendet irgendwie, wie bestellen Sie jetzt hier und können Sie die T-Shirts zur Sendung kaufen und sowas. Sondern es war eine Sendung, die mit der ersten Folge für den Grimme-Preis nominiert wurde. Und das hat mir schon das Zeichen gegeben, dass ich da jetzt nicht unbedingt Unterschichten-TV mache und versuche, meine blutige Vergangenheit in eine Schlagzeile zu verwandeln. Das wäre mir auch nicht recht gewesen. Und das war auch die Prämisse, unter der wir die Zusammenarbeit mit dem ZDF gestartet haben. Die waren sehr ängstlich, mich an dieses Projekt ranzulassen. Genau, weil sie nämlich Angst hatten davor, dass ihnen die Nummer um die Ohren fliegt. Ja, es gab Kommentare wie, muss man jetzt jemanden umbringen, um beim ZDF arbeiten zu dürfen? Wie kann man jemandem, der sowas gemacht hat, eine Plattform bieten und so weiter? Das kann man natürlich alles denken, wenn man das möchte, aber das ist in meinen Augen zu kurz gedacht, weil es gibt da ja noch die andere Seite. Diese Geschichten, die Interviews, die auch du dir bei YouTube reinziehst, enthalten Informationen, sie enthalten Einblicke in Welten, die man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann. Wenn man da nicht reingucken möchte und seine ganze hasserfüllte Persönlichkeit in einer Amazon-Rezension zum Besten geben möchte, dann ist man natürlich da an der falschen Adresse. Aber das ist natürlich, ich glaube, in meinen Augen etwas zu kurz gedacht. Wenn man sich mit der Geschichte dahinter beschäftigen möchte, dann muss man auch genauer hingucken. Und da ist nicht nur schwarz und weiß. Da gibt es diese ganzen Zwischenstufen und die haben wir in der Sendung versucht herauszustellen. Ich habe ja nicht umsonst eine Sendung über Obdachlose gemacht. Nicht, weil ich denke, das bringt Quote. Das hat es nämlich nicht gebracht. Sondern ich wollte in das Leben von Jonathan schlüpfen und darüber eine Dokumentation machen. Und das wird in der Sendung natürlich auch nochmal erwähnt, dass es nicht einfach irgendein Jenke-Experiment ist, wo ich mich für 20 Minuten irgendwo in die Ecke setze mit einem schmuddeligen Parker irgendwie und danach in mein Hotel fahre und mir eine Flasche Rotwein in den Hals laufen lasse, sondern ich habe 2 Wochen auf der Straße gelebt, bei minus 11 Grad in einem vollgepissten Gebüsch hinter einer Tankstelle geschlafen und habe mich da auch zu einem gewissen Teil an Grenzen gebracht, die ich mir hätte überhaupt nicht stellen müssen. Warum habe ich das denn gemacht? Weil mich das immer wieder, auch 26 Jahre später, noch in Momente bringt, wo ich einfach aus dieser Komfortzone raus muss und einfach erleben muss, was ist da noch? Ich glaube, die Sendung war einfach notwendig und für mich ein ganz großer Schritt, was andere Leute davon gehalten haben. Nachher war mir am Anfang vollkommen egal, aber nachher habe ich gesehen, das hat auch noch voll reingeschlagen. Ja, ich habe mich nie mit den Projekten, die ich gemacht habe, bereichert. Ich habe jetzt noch eine Finanzamtsnummer vor der Tür stehen, irgendwie, wo ich das Geld für zusammenkratze. Irgendwie, mir hat mal irgendwie einer, weil er bei meinem Instagram-Account durchgeguckt hat, vorgeworfen, ich würde mir jetzt dicke Uhren kaufen, irgendwie von dem Geld, was ich damit verdiene, weil ich auf dem Bild eine Rolex um hatte. Also ich meine, wenn man sich dann die Mühe macht zu gucken, ob er die Uhr vielleicht auch schon vorher besessen hat irgendwie oder dass ich ein Auto fahre von 1999 und mein Geld lieber in andere Sachen stecke, irgendwie wie Kameras oder Uhren oder Schuhe oder sowas, dann bleibt da ein anderes Bild übrig. Aber das ist halt immer der Versuch, natürlich dieses Tröpfchen rauszunehmen und sich da dann drüber herzumachen.
Ja, das ist halt einfach, wir haben alle keine Zeit, unsere Aufmerksamkeitsspanne, wir haben ganz am Anfang,
genau,
noch als die Mikros nicht liefen, darüber geredet, über unsere beruflichen Spielfelder. Die Aufmerksamkeitsspanne ist sehr gering. Oder sind schnelle, einfache Erkenntnisse einfach viel, also ist einfach viel bequemer.
Ja klar, und ich meine, bei so einem Thema, das polarisiert natürlich auch.
Total.
Da gibt es niemanden, der sagt, ja, ich glaube, ich kann einige Sachen davon verstehen, bei dem Rest bin ich nicht so dabei. Da gibt es nur schwarz und weiß. Liest du die Rezensionen alle durch, 50% gehen davon voll in die Fresse und die anderen 50 sagen so, nee, ey, das ist doch eigentlich super so, der macht jetzt ganz andere Sachen. Aber das bleibt halt auch nicht hängen. Du wirst bei der Bildzeitung keine Schlagzeile sehen, wo drin steht, heute hat ein 9-jähriges Mädchen im Wald Blumen gepflanzt und die sind alle ganz toll geworden. Die wollen Blut, Schweiß und Tränen. Und da bin ich der perfekte Kandidat für. Ja, fallt über ihn her. Er ist das Monster. Er hat das und das gemacht. Und jetzt muss er dafür abgeklatscht werden. Und heute, gerade durchs Internet, hat ja auch jeder die Möglichkeit, seinen Senf dazuzugeben. Von nichts eine Ahnung, zu allem eine Meinung. Und dann hackst du da eben schnell deinen Frust in die Tasten und bist in dem Moment der Richter, der in ihren Augen mir die falsche Strafe gegeben hat halt.
Umso beeindruckender finde ich, dass du sowas machst. Also 2 Wochen als Obdachloser zu arbeiten, oder zu leben, besser gesagt, als Obdachloser zu arbeiten.
Das war auch Arbeit, hast schon recht.
Das ist ja ungünstige Formulierung. Was hast du gelernt in den 2 Wochen?
Menschen neu einzusortieren. Das war echt, das hat mich auch nochmal sehr erschrocken und mich, also mir auch nochmal ein ganz anderes Gefühl gegeben. Ich, ist ja nicht so, als wenn ich mich nicht vorher schon scheiße gefühlt hätte bei dem Thema. Aber wenn du dann auf der Straße sitzt und jemand versucht dir in den Becher zu spucken, mit dem du das Geld zusammenbettelst, oder jemand tritt dir den Becher weg durch die Straße und das ganze Geld fliegt daher irgendwie, oder eine Oma, die stehen bleibt und sagt, du Faulenzer, bei Hitler hätten sie dich vergast, oder so Sprüche wie, geh arbeiten, du Dreckschwein, und du sitzt da und hast wirklich Hunger. Also ich habe ja auch kein Backup gehabt, kein Hotelzimmer, in das ich flüchten konnte, wenn es eng wurde, oder kein Geld in der Hinterhand, das ich dann irgendwie hätte ausgeben können, wenn ich jetzt wirklich nichts zusammengeschnorrt hätte. Das gab's alles nicht. Ich habe da wirklich dann die Nummer gemacht, die anderen auch gemacht haben, und bin mit einem Obdachlosen unterwegs gewesen, der 5 Jahre auf der Straße war, und der hat zu mir nach dem Experiment gesagt, er hätte mir 24 Stunden gegeben. Und dann wäre ich wie alle anderen auch abgehauen, weil er hat das schon ganz oft erlebt. Da kommt dann ein Kamerateam und die bauen dann groß auf und dann wird ein Interview geführt. Und wenn es dann aber um das Selbsterleben geht, da wird das dann doch sehr spärlich mit der Erfahrung. Und er meinte, also Winter 2017 war auch echt eine blöde Idee, meinte er dann auch so. Er sagte, 24 Stunden mehr hätte ich dir nicht gegeben. Ja. Und der war sehr erstaunt nachher, dass wir das wirklich durchgezogen haben. Und leichter Kontakt besteht heute noch. Und das war einfach für mich eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, weil es mich einfach nochmal ganz neu eingenordet hat. Du wirst unsichtbar in dem Moment als Obdachloser. Die Leute nehmen dich nicht wahr. Niemand guckt dir in die Augen. Wenn du schon versuchst, es geht ja nicht mal um Geld betteln, schon versuchst, jemanden anzusprechen, wegen egal was, versuchen die Leute, ihr Handy aus der Tasche zu holen, tun so, als würden sie Gespräche führen, oder gehen schnell weg oder so, da ziehen die Kinder sogar weg. Das war einfach eine Erfahrung, die hat mich total geschockt. Aber andersrum auch Menschen, die super positiv waren, die auf einmal ungefragt ankommen, dir eine Pizza bringen und was zu trinken dazu. Ein kleiner Junge, 10 Jahre alt vielleicht oder so, der mit seinen Freunden da in der Stadt unterwegs war und der dann aus seinem Sportbeutel eine Flasche Mineralwasser rausholte und meinte, sie haben doch bestimmt Durst, kann ich ihnen diese Flasche hier geben? Also wo ich echt angefangen habe zu heulen, ne? Wo ich dachte so, also es gibt da auch noch richtig gute Menschen, ja, aber der Großteil, Stuttgart, Königstraße, du sitzt vor einem Gucci-Laden und da kommen Leute raus mit einer Tüte und in der Tüte wäre genug Geld, um ein ganzes Jahr zu leben davon und gut durchzukommen. Und die kaufen sich dafür halt so ein Umhängetäschchen irgendwie von Gucci oder sowas, ja.
Also was kann denn ich zum Beispiel, oder halt auch die Zuhörer, was können wir denn anders machen, wenn wir Obdachlosen auf der Straße begegnen?
Ich glaube, es ist die Wahrnehmung. Ich glaube, es ist noch nicht mal mehr das Geld, das natürlich ein großer Teil ist, oder auch Essen. Ich meine, da hört man dann immer so, ja, aber ich habe schon mal jemandem ein Brötchen gekauft, das wollte er nicht haben. Ja, natürlich nicht. Der frisst ja auch nicht jeden Scheiß, nur weil er auf der Straße sitzt halt und du ihm das vorbeibringst. Ja, auch dieses Erwarten von Dankbarkeit ist ja dann auch so schwierig halt. Ja? Ich glaube, ein Gespräch ist ganz cool. Oder wenn man sich einfach mal dazu herablässt, irgendwie diese Leute wirklich wahrzunehmen, dass man nicht mehr wahrgenommen wird, das tut am meisten weh. Dir hält keiner mehr die Tür auf. Und wenn du jemandem die Tür aufhältst, dann bedankt er sich nicht, weil die Leute haben Angst vor dir. Du siehst schmuddelig aus, du passt nicht mehr ins Geschäft irgendwie, ins tägliche Geschäft. Und auch dieses Nicht-Arbeiten-Gehen hinterlässt gerade in Deutschland einen sehr, sehr schalen Nachgeschmack. Das heißt, man muss hier was tun, um dazuzugehören. Man muss hier seinen Platz sich erarbeiten. Daher kommt das ja auch. Ne? Und das merkst du ganz deutlich. Wenn du nicht mehr produktiv bist, hast du ja nichts mehr verloren. Du bist austauschbar. Und wenn da Obdachlose gestorben sind in meiner Umgebung, dann sind die einfach weg gewesen. Niemand vermisst dich. Da ist am nächsten Tag kommt niemand an und sagt, ey, der saß doch immer hier auf der Bank halt. Das interessiert niemand. Du bist einfach weg. Ja, und das ist ein echt schreckliches Gefühl, dass niemand da ist, der dich vermissen könnte, dass niemand mit dir redet, dass du einfach überhaupt nicht mehr existent bist und nicht wahrgenommen wirst. Das sollte man ändern, glaube ich.
Also ich finde das ganz spannend. Also mich beschäftigt dieses Thema, ich weiß auch nicht warum. Und was ich zum Beispiel angefangen habe zu machen, ohne mich jetzt hier als großartigen Gutmenschen darstellen zu wollen, weil ist jetzt nicht so, dass ich jedem Obdachlosen irgendwie etwas gebe.
Ja.
Was ich aber mache, ist, ich schaue sie an. Also ich suche den Augenkontakt und versuche zumindest irgendwie, wenn das jetzt total bescheuert klingt, ich versuche zumindest freundlich zu gucken.
Nee, das ist nicht bescheuert.
Also ich versuche nicht zu ignorieren, lass mich jetzt in Ruhe. So, das ist eine Sache, die ich mache. Du hast gerade etwas angesprochen, was mir passiert ist, die fehlende Dankbarkeit. Mhm. Das war irgendwo in Düsseldorf, keine Ahnung, random, Straße. Hast du mal 50 Cent und ich habe in mein Portemonnaie geschaut und hatte nur ein 2-Euro-Stück und habe 2 Euro gegeben. Die junge Dame hat es genommen und ist weggegangen.
Ja.
Und ich dachte mir so,
ey, du blöde Kuh, ja, ey, genau. 50 Cent, ich gebe dir 2 Euro, du kannst ja wenigstens mal Danke sagen, oder?
Ja, oder nicht?
Ja, war der wahrscheinlich so unangenehm, dich überhaupt danach zu fragen, das weiß man ja nicht. Also das ist auch ein Beispiel, wo ich jetzt nicht drauf eingehen kann, weil ich ja nicht dabei war.
Ja.
Aber vielleicht gibt's da ja auch einfach auch nur Arschlöcher halt. Das sind ja alles Menschen. Ja, jeder reagiert ja auch anders. Aber dann irgendwie auch zu erwarten, dass jemand dann noch den Bückling danach macht und rückwärts von dir weggeht irgendwie, das ist ja auch irgendwie ein bisschen assi, oder? Also ich meine, du gibst ihr das Geld, weil die 2 Euro haben dir nicht wehgetan. Und ihr war es wahrscheinlich schon mega unangenehm. Und die hat sich nur gedacht so, ey, der Typ, der kann sich was weiß ich was kaufen und ich habe jetzt seine 2 Euro und komme mir so mies vor dabei. Vielleicht hat die sich auch geschämt, einfach Danke zu sagen und ist dann einfach weggegangen. Wer weiß es schon.
Und da habe ich überhaupt nicht dran gedacht.
Ja,
deswegen, bin ich dankbar, dass du das gesagt hast. Meine Quintessenz war, ganz viele böse Wörter, die ich jetzt nicht wiederholen möchte, ich wurde gerade verarscht.
Ja, klar.
Die hat einfach so rumgeschnurrt und hat sich gedacht, boah, schnell weg hier,
bevor der sich anders überlebt. Das mache ich nicht nochmal.
Genau. Das war tatsächlich meine Überlegung. Also beim nächsten Mal, wenn ich so angesprochen werde.
Ja.
Und das ist eigentlich nicht richtig.
Aber das ist ja geben, nicht um des Geben Willens.
Ja,
das ist ja geben, um dafür belohnt zu werden.
Und das ist
ist eigentlich nicht das, was auch Obdachlose auch merken halt. Es gibt auch viele, mir hat da jemand mal 2 Euro in die Hand gedrückt und der hat gesehen, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Ich habe mich bedankt natürlich, auch überschwänglich bei allen, weil das für mich eine ganz neue Situation war und ich das selber auch erwarten würde, so wie du gerade. Und habe dann echt, du hast richtig gesehen, wie ich dachte so, ey, 2 Euro als Einzelspende ist echt eine Riesennummer. Meistens kriegst du so 20 Cent. Und 50 Cent ist schon cool, 1 Euro ist grandios, aber wenn dir jemand 2 Euro gibt, ist das schon wirklich so, what? Und dann habe ich den dann auch, ich dachte, ey, super, vielen Dank. Dann ist der weggegangen, Geschäftsmann, Anzug, und kam dann aber 2 Minuten später wieder zurück, hat sein Portemonnaie aufgemacht und ich dachte, er will jetzt die 2 Euro wieder haben. Und dachte, um Gottes Willen, bitte nicht. Nee, aber der hat dann in die Tasche gegriffen, hat mir einen 20-Euro-Schein gegeben.
Weil du dich so bedankt hast.
Weil ich mich so gefreut habe. Nicht, weil ich mich bedankt habe, sondern weil er hat gesehen, wie sehr mir das, wie viel mir das bedeutet. Und hat sich wahrscheinlich auch gedacht, so, ey, wenn das für 2 Euro bei ihm jetzt schon sowas ausgelöst hat, ich habe die ganze Tasche voller Scheine irgendwie. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit. Ich kaufe mir wahrscheinlich gleich irgendwo ein überteuertes Baguette für 7,50 Euro irgendwie. Gebe ich ihm doch einen 20, so, der tut mir nicht weh halt. Und der ist zurückgekommen, vielleicht auch ein bisschen, um sein Gewissen zu erleichtern oder so. Jetzt habe ich meine Schuldigkeit getan, so nach dem Motto. Aber der hat halt einfach gemerkt, dass wie das bei mir ankam. Und das, ich habe danach Feierabend gemacht. Ja, der Zwanni war meine Tagesgage. Ich konnte dann aufhören zu schnorren irgendwie und musste nicht 5 Stunden da in der Kälte rumsitzen, sondern konnte mir was zu essen holen. Ich konnte mir Desinfektionsmittel in der Apotheke kaufen und ein paar Pflaster, weil ich mir einen Abszess gelaufen hatte durch das Rumlatschen in den dreckigen Klamotten und konnte mich dann damit selbst behandeln irgendwie und mich da so ein bisschen meine Wunde versorgen. Und das war einfach eine coole Nummer halt. Aber wie gesagt,
jetzt gibt es aber auch mit Sicherheit viele Leute, die uns zuhören und sagen, ja, das ist ja alles nett, wenn das richtige Obdachlose sind. Es gibt ja aber auch
die Bettelmafia.
Genau, es gibt die Mafia. Ich meine, die gibt es ja wirklich.
Ja, die gibt's wahrscheinlich.
Gibt es ja genügend Dokumentation drüber. Und ich meine manchmal, das auch zu erkennen. So, ich, Gutmensch, denke mir so, ich nehme dir das nicht ab.
Ja.
Dann auch irgendwie mit, das tut natürlich im Herzen weh, mit Kind noch dabei oder wie auch immer, wo ich mir denke, ey, und gleich fährt hier die G-Klasse um die Ecke und nimmt dich mit.
Ja.
Was sagst du dazu?
Es gibt das natürlich, auf jeden Fall. Und ich möchte das auch nicht kleinreden, aber ich glaube, dass man es nicht erkennen kann. Und ich habe mich nämlich auch getäuscht. Ich war immer nachmittags in so einer Vesperkirche in Stuttgart, wo 800 Leute an einem Nachmittag immer durchgeschleust wurden, um versorgt zu werden mit Essen und Trinken, Handy aufladen. Das ist auch so ein Ding, Obdachlose dürfen kein Handy haben. Vor allem, wenn es ein neues Modell ist, dann wird das immer sehr kritisch beäugt.
Klar,
die müssen ja ganz bettelarm dann sein. Aber das sind halt so Grundversorgungsmittel, die hat jeder. Und die stehen auch den Leuten zu. Bei so rumänischen Familien war das dann oft, dass ich gedacht habe, das ist nicht mal ihr Kind. Das hat die irgendwie dabei, damit es halt noch ein bisschen mehr Kohle gibt und so. Und dann setzen sie sich da irgendwo hin und heute Abend fahren die mit einem Panamera durch die Gegend halt. Und ich habe dann auch mal irgendwann ein Gespräch geführt mit einer, die ich genau in diese Richtung hätte einsortiert. Und da ist dann innerhalb dieses Gespräches, habe ich mich so geschämt, weil dabei rausgekommen ist, dass die aus Rumänien abgehauen ist. Die wurde da zur Prostitution gezwungen, ist geflohen und hat ihr Kind mitgenommen, musste ihren Mann dalassen und der wird da unten drangsaliert. Ich habe das am Anfang für eine Geschichte gehalten, ja, aber ich habe die dann immer wieder getroffen und habe das halt auch beobachtet und das war halt nicht diese Geschichte, die ich im Kopf hatte. Sie hat mir aber auch ganz klar auch Leute gezeigt, die und die, die machen das zum Beispiel als Geschäft, die haben jetzt zwar nicht richtig viel Kohle, aber die leben davon, ja, und jeder Obdachlose lebt natürlich irgendwo davon, aber es gibt Menschen, die das so professionalisieren, dass sie am Tag bis zu 100 Euro schnorren halt irgendwie und manchmal auch nicht selbst, sondern schnorren lassen, das muss man dann abgeben. Ich tue mich auch manchmal schwer, den Leuten Geld zu geben, aber ich glaube, es ist nicht so einfach, das zu unterscheiden. Und bevor ich mich irre, mache ich es lieber. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe zum Beispiel nach dem Schluss der Dreharbeiten für die Sendung, war ich so verwirrt, was das Thema anging, dass ich nach Hause gefahren bin und ich konnte mir nicht vorstellen, jetzt nach Hause zu fahren, mich in mein Bett zu legen, abends Netflix einzuschalten und dann Essen zu bestellen und es mir gut gehen zu lassen nach dem Motto, ach Gott sei Dank ist das Experiment vorbei. Sondern ich wusste, da draußen auf der Straße sind immer noch Leute, nicht mehr in Stuttgart, wo ich jetzt war, sondern wieder in Dortmund, sind immer noch Leute, die sitzen bei den Temperaturen, aber immer noch da draußen. Und die fahren nicht in zwei Wochen wieder nach Hause und gucken Netflix, weil die haben kein Zuhause. Und dann bin ich am nächsten Tag zur Bank gefahren und habe mein komplettes Privatkonto leergeräumt. Da war nicht mehr viel drauf, es waren so 750 Euro. Und die habe ich komplett runtergeholt und habe das ganze Geld in kleinen Portionen an sämtliche Obdachlosen hier in der Dortmunder Innenstadt verteilt. Bin dann immer wieder, also du hast kein Problem, diese Kohle loszuwerden, das weil hier sitzen ja Dutzende, gerade zu Weihnachten da sowieso. Und bin halt durch die Stadt gegangen und habe jedem hier einen Zehner, da einen Zehner, hier einen Zwanni, je nachdem, wo ich dachte, war eine Frau mit einem Hund, da hasse mich sofort halt. Da war ich dann ein bisschen generöser. Und ich habe mich danach sehr geärgert, weil das mir finanzielle Probleme beschert hat. Aber es ging nicht anders. Ich konnte nicht ruhigen Gewissens nach Hause fahren mit dem Gedanken, dass ich jetzt hier in meinem gemachten Nest sitze mit einer Heizung und warmem Wasser und die sitzen da draußen. Da habe ich gedacht, dann wenigstens können sie sich einen Abend ein gutes Essen holen oder irgendwie und von mir aus auch ein Bier. Ja, die Leute auch immer, ja, aber hol dir nichts zu trinken davon. Es geht doch einen Scheiß an, was der sich kauft davon. Wenn der Bock auf eine Flasche Schnaps hat und sich das wünscht, ich habe auch angefangen zu ballern, als ich auf der Straße gepennt habe, weil ich halt bei minus 11 Grad nicht einschlafen konnte. Ja, und dann holst du dir so ein kleines Fläschchen Wodka an der Tanke und dann kannst du wenigstens einpennen. Also das sollte man sich nicht anmaßen und vielleicht auch mal hingucken und denken, ey, das sind halt Menschen mit ganz eigenen Wünschen und Vorstellungen. Das sind nicht nur alles die Obdachlosen. Das ist ja wie so eine Gruppe, als wären die alle gleich. Mhm. Ich habe Leute kennengelernt, die waren davor noch irgendwie Physiker und haben einen Lehrstuhl gehabt, sind morgens mit dem Rennrad zur Arbeit gefahren und ist dann in eine offene Tür von einem parkenden Auto reingefahren, hat sich eine Kopfverletzung zugezogen. Krankenhaus, Koma, Frau weg, mit Kindern mitgenommen, Krankenhauskosten konnten nicht mehr bezahlt werden, Job verloren, Haus muss da verkaufen, Range Rover muss da verkaufen und dann sitzt er da in so einem siffigen Trainingsanzug beim Obdachlosenfrühstück und braucht eine Dreiviertelstunde, um sich die Butter aufs Brot zu schmieren. Ja, und der hat früher 30 Mille nach Hause gebracht im Monat. Das Leben war vorbei für den. Also es ist nicht mehr so einfach zu sagen, der alte Mann mit der Schnapsflasche im Park, den gibt's schon lange nicht mehr. Nur noch vereinzelt. Das sind ganz andere Schicksale, die da heute draußen sitzen.
Wahnsinn, ja.
Ja, und das ist was, da muss man einfach mal genauer hingucken irgendwie. Und gerade mit meiner Geschichte, ich habe so jemanden, der sowieso schon am Boden war, dem habe ich noch die Fresse eingetreten. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, als ich das Leben dann selbst gelebt habe? So, das war einfach, das war zwingend notwendig für mich so. Und auch sehr heilsam auf jeden Fall.
Also, unser Learning an dieser Stelle, wir wollen alle dazu lernen. Alle, die uns zuhören oder alle, die uns zusehen, die nächste obdachlose Person, der wir begegnen, geben wir 2 Euro.
Wenn ihr die 2 Euro nicht habt, geht hin und sprecht ihn an und fragt ihn, was ihr für ihn tun könnt. Er wird das schon sagen, was er möchte. Also es kann irgendwas sein, ja, ein bisschen
oder, ja, quatschen. Ist das besser, hingehen zu fragen, hey, wie kann ich dir was Gutes tun,
ja,
besser?
Klar. Ja, sicher. Okay. So, ich könnte dir 2 Euro geben oder willst du ein Brötchen haben, soll ich dir einen Kaffee holen oder so? Hast du auf irgendwas Bock oder willst du einfach kurz quatschen irgendwie? Aber dieses Übersehen ist das Schlimmste, was du jemandem antun kannst, dass er einfach nicht mehr da ist.
Also, entweder 2 Euro oder für die, völlig aus der Komfortzone herausgehen wollen, kurze Unterhaltung und fragen, wie man etwas Gutes tun kann.
Ja, klar. Da können sich auch Freundschaften raus entwickeln. Das sind coole Leute da draußen. Das sind echt top Leute, weil du kannst sie auch in der Kneipe am Tresen mit einem Whisky Sour treffen. Nur da sitzen sie leider nicht, weil die Kohle fehlt.
Bevor hier gleich die Kameras das Leben verabschieden, wir gehen nicht mehr auf deine Tattoos ein. Also die uns bei YouTube sehen, die sehen, dass du da so ein paar Tattoos hast. Ich glaube, genau genommen hast du
ein großes.
Genau, du bist ein wandelndes Tattoo. Da hätte ich noch so ein paar, aber das überspringen wir jetzt. Leider okay. aus Zeitgründen. Was mich aber noch interessiert, ist, du arbeitest ja heute im, so habe ich es zumindest mir hier aufgeschrieben, im Anti-Gewalt-Training. So
auch,
genau, du machst ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Du machst die Dokus, du führst Kamera und Schnitt und bist kreativ, schreibst viel, machst viele Lesungen. Dieses Thema, jetzt vor allem auch mit Bezug auf das Gespräch, ist natürlich, würde ich nochmal besonders prominent hervorheben wollen. Und was ich mich da frage, ist, gibt es da Menschen, mit denen du im Knast dann zusammenarbeitest, wo du sagst, das bin quasi ich?
Ja, na klar.
Und den du versuchst zu helfen und den du versuchst, deine Erfahrung weiterzugeben, aber merkst, es kommt nicht an.
Ja, natürlich, ganz oft. Also es ist leider Gottes, ist es ein kleiner Teil nur der Leute, die das auch wirklich an sich ranlassen und das sehen wollen. Also ich bin ja auch nicht der Posterboy der Resozialisierung. So, das ist ein Einzelfall. Leider Gottes ist das so. Du hast gerade in der Jugendhaft eine Rückfallquote von bis zu 40% bei Straftaten, was schrecklich viel ist. Bei lebenslänglich Verurteilten zum Beispiel ist es 1%. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Und im Erwachsenengefängnis ist sowieso alles anders. Etwas ruhiger, etwas gesitteter sogar, weil die Leute nicht das Gefühl haben, sie müssten sich wie in einem Sylvester Stallone-Film benehmen und sich am ersten Tag ein Messer aus einem Stück Seife schnitzen oder sowas, sondern die halt einfach wissen, warum sie da sind und ihre Strafe absitzen. Da gibt's auch Reibereien, dann knallt's einmal richtig, aber dann ist gut. Aber im Jugendknast ist jeden Tag von morgens bis abends Alarm. Und das hat was mit der Persönlichkeit der Leute zu tun. Heranwachsende sind sowieso schwierig halt. Das wissen wir alle selbst irgendwie, wie wir waren, zu gewissen Teilen zumindest.
So, kurz. Da hat sich die eine Kamera schon früher verabschiedet.
Also wie gesagt, Rückfallquote,
genau, Rückfallquote
schwierig. Und wenn ich jetzt im Knast arbeite, unter anderem zum Beispiel auch in dem Gefängnis, in dem ich früher selber gesessen habe, was wunderbar ist. Also allein das Gefühl zu haben, da jetzt nicht mehr als Insasse, sondern als jemand zu sein, der anderen vielleicht hilft irgendwie, ist ja früher undenkbar, macht einfach ein gutes Gefühl. Und das merken auch, glaube ich, die Leute, mit denen ich arbeite. Es sind oft Jugendliche, die kurz vor der Entlassung stehen. Die müssen dann nochmal so ein Anti-Gewalt-Training machen, wenn sie aus dem Gewaltbereich kommen, um vielleicht so ein bisschen Werkzeug an die Hand zu bekommen, draußen vielleicht auf gewisse Situationen anders zu reagieren. Und am Anfang sehen die das sehr, sehr gespalten. Die wissen, das ist eine Simulation. Da braucht man jetzt nur irgendwie die Füße stillhalten und dann kriegt man seinen Stempel in die Akte und dann hat man das Training abgeschlossen. Das ist auch oft der Kritikpunkt von Leuten von außen. Wenn man dann aber mal dabei ist bei so einem Training, das sind ja Verhaltensmuster, die sich über Jahre eingeschliffen haben. Das heißt, bringt man die in bedrohliche Situationen, springen die komplett außer Feder, obwohl die wissen, das ist hier gar nicht ernst gemeint. Das heißt, du brauchst da manche Leute nur antippen mit dem Finger oder was über ihre Mutter zu sagen, was immer so ein Reizpunkt ist, gerade bei Leuten mit Migrations Hintergrund geht das unheimlich schnell, sie in ihrer Ehre zu packen, wie sie es gerne sagen halt. Und dann merkst du einfach, wie die Leute wieder in alte Muster verfallen. Und das ist schon abgefahren, wenn du dann mit Menschen redest, die am Anfang denken so, was will der tätowierte Penner jetzt hier? Der quatscht mich jetzt hier voll, Gewalttrainer, was soll das sein? Ich hau dem gleich mal eine rein, dann sieht er, was Gewalt ist. Und dann merken die aber im Gespräch so, was hast du gerade gesagt? Du hast auch hier gesessen? Auf welchem Flügel denn? Dann sage ich, ja, hier C-Flügelzelle, so und so. Und dann liege ich 6 Zellen daneben. Wann waren das? Und so. Und dann kommt man ins Gespräch und auf einmal hast du eine ganz andere Basis.
Absolut.
Und dann merken die halt schon. Das ist weit mehr als dieses, ich bin kein Blinder, der von Farben erzählt, sondern ja, das ist einfach auch mehr als nur authentisch zu sein. Das ist einfach, der weiß jetzt auch wirklich, wovon ich rede halt. Ja, der hat dieselben Probleme gehabt und viel, viel wichtiger als dieses, der ist hier auf Augenhöhe, ja, und kein Sozialarbeiter, ist einfach dieses Gefühl für die Jungs zu sehen, hier ist nicht das Ende der Fahnenstange. Die haben sich aufgegeben, ganz oft. Auch wenn die bald entlassen werden, denken die, ich komme immer wieder hier rein. Mein Vater war hier, mein Onkel war hier, wir sind alle kriminell und mir gibt keiner eine Chance, kriege keine Ausbildung, ich habe auch keinen Schulabschluss. Ich glaube selber mittlerweile, dass ich zu blöd bin, um da mitzuhalten irgendwie. Ich bin einfach ein Assi, ich werde weiter klauen, ich werde Drogen verticken, irgendwie, das kann ich wenigstens gut. Und dann sehen die aber jemand, der an derselben Stelle war oder vielleicht sogar noch tiefer, weil ich ja eine ganz andere Straftat hatte. Und der hat auf einmal einen eigenen Schlüssel für die Bude hier. Wie abgefahren ist das denn? Ja, das ist ja was, was die sich in ihren kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Die sehen dann aber, das ist möglich. Das heißt also eine ganz klare Vorführung von Möglichkeiten und Chancen. die man aber nutzen muss. Und das ist das, was ich da vermittle. Da kommt niemand und sagt dir, hier ist dein zweites Leben und jetzt mach mal irgendwie und hast noch 100.000 Euro dazu. Du musst was tun dafür. Und du musst dich ein bisschen anstrengen, aber es ist möglich, wenn du es wirklich willst. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da hast du ganz schnell welche, die halt aufgeben, Leute, die es gar nicht versuchen. Aber die, die es machen, die sind meistens damit erfolgreich. Und das ist, das ist eine Gänsehautbezahlung halt. Ne? Wenn du dann siehst, du hast mit denen Kontakt über E-Mail, die schreiben dir nachher und sagen so, ey, hier, Digga, ich bin jetzt auch Kameramann, mal als Praktikum habe ich das angefangen. Das haben die sich natürlich nicht umsonst abgeguckt, denen ist nichts anderes eingefallen, haben sie dann bei mir gesehen. Aber das ist doch cool halt. Ja, absolut. Und auch wenn die später Koch machen oder sonst irgendwas, ist das auf jeden Fall was anderes, als einer Oma irgendwie die Handtasche wegzureißen. Und das fühlt sich einfach gut an. Gibt nicht viele Dinge, die ich gemacht habe in meinem Leben, die wirklich gut waren, sondern immer nur Sachen, die sich gut angefühlt haben. Das vermischt beides, das ist cool. Mhm.
Lass uns langsam aber sicher auf die Zielgerade einbiegen. Und zum Abschluss meiner Gespräche gibt's immer die Rubrik der Halbsätze. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan.
Oh Gott.
Kurz oder lang, okay. Dir überlassen.
Ja.
Ganz in meinem Element bin ich, wenn
ich draußen am Lagerfeuer sitze.
Ich bin ein Andersmacher, weil
ich eigentlich gar nicht glaube, dass ich Dinge anders mache, aber es mir oft gesagt wird.
Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann
verzweifle ich richtig.
Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann
würde ich genauso weiterleben wie bisher.
Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste.
Fuck, ich soll spontan antworten. Mir fällt wirklich tatsächlich niemand ein, wenn ich jemandem Andersmacher Award verleihen. Sorry, muss ich passen, tatsächlich.
Ist kein Verbrechen, alles gut. So ist das mit den spontanen Antworten. Sascha, ich danke dir für deine Zeit, für die Gastfreundschaft. Ich glaube, Anton hat uns auch ganz gut ausgehalten und würde dir zum Abschluss das Wort geben. Also wenn du etwas abschließend mit Blick auf das Gespräch oder mit Blick auf die Mission meines Podcastes anders machen, normal zu machen, ja, vielleicht noch unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, dann gerne. Jetzt.
Ich glaube, die beste Botschaft, die ich vermitteln könnte, wäre, dass man vielleicht nicht nur auf seine eigenen Füße guckt, sondern seinen Blick nach rechts und links wendet und auf die Mitmenschen achtet. Weil ich glaube, dass viele Dinge, die um einen herum passieren, ich hasse dieses Wort, nichts passiert ja einfach so, wie gesagt, aber viele Dinge, die passieren, entstehen durch Nichtbeachtung und durch Gleichgültigkeit. Und wir leben in einer Zeit, in der anscheinend wieder einfache Antworten auf komplexe Fragen gewünscht werden, was nicht funktionieren kann. Das hat man in der Geschichte gesehen. Und deswegen sollte man vielleicht darauf achten, was auch mit dem Nebenmann passiert. Und wenn jeder so ein bisschen auf den rechts und links achtet und den unterstützt und mitnimmt auf seinem Weg, dann wird er vielleicht auch selber unterstützt und mitgenommen. Das wäre eine Gesellschaft, die ich mir wünschen würde. Und da kann jeder seinen eigenen Teil zu beitragen. Das wäre vielleicht was man anders machen könnte, weil das machen die wenigsten.
Absolut. Und niemand von uns vergisst den Hinweis auch der nächsten obdachlosen Person entweder ein 2-Euro-Stück oder ein Gespräch zu schenken
und
danach zu fragen. Und gerne entweder dem Sascha oder mir mitteilen, wie das so angekommen ist. Also wo ich erreichbar bin, ist den Zuhörern bekannt, Instagram, LinkedIn oder per Mail über meine Webseite. Ich werde deine Profile auch verlinken und ich würde mich freuen, wenn wir da die ein oder andere schöne Geschichte hören, weil da bin ich mir sicher, dass das nur schöne Geschichten
sind. Sehr gerne. Ich bin für alles offen. Sehr gerne.
Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für deine Einladung und viel Erfolg weiterhin.